Ja, der heutige Predigttext steht unter dem Thema das Zusammenleben in der Gemeinde und der Titel Mahnung zu gegenseitiger Rücksichtnahme. Das Predigtthema kommt aus dem Römerbrief. Wir haben ja vorhin schon einen Vers gehört aus dem Römerbrief. Paulus hat diesen Brief an die Gemeinde in Rom geschrieben, zu einer Zeit, als er in Korinth war, der griechischen, großen griechischen Hafenstadt. Und interessanterweise kannte Paulus zu diesem Zeitpunkt die Gemeinde in Rom noch gar nicht. Das ist ungewöhnlich. In der Regel hat er Gemeinden gegründet, besucht, hat dann zu den Problematiken dort Stellung genommen. Die Gemeinde in Rom kannte Paulus gar nicht. Allerdings hatte er natürlich Informationen darüber. Rom war eine große, bedeutende Gemeinde zu der Zeit. Und unter anderem kannte Paulus ja das Ehepaar Aquila und Priscilla, wohnte sogar mit ihnen eine Zeit lang zusammen. Und die kamen ursprünglich aus Rom. Insofern war Paulus gut informiert, was da ablief. Und da war auch durchaus reger Kontakt zwischen den Christen. Und erst 5 Jahre nach diesem Römerbrief, als er ihn geschrieben hat, hat er die Gemeinde dann persönlich kennengelernt. Das hat er dann getan, aber eben erst später. Grund war, wie so häufig in der Grund, dass er Briefe geschrieben hat, war, dass es dort Auseinandersetzungen gab, Probleme gab in den Gemeinden. Das Christentum war ja noch recht jung. Es war, natürlich gab es noch kein Neues Testament und man musste erstmal seinen Weg finden. In welche Richtung bewegt sich das eigentlich? Und die Auseinandersetzungen, wie in vielen christlichen Gemeinden, auch in Rom, waren einmal Auseinandersetzungen vor allen Dingen zwischen zwei Gruppen. Einmal den sogenannten christlichen Judaisten. Klingt vielleicht ein bisschen komisch. Das sind in der Regel Judenchristen gewesen, also Menschen, die vorher Juden waren, sich dann zum Christentum bekehrt haben. Und die aber grundsätzlich immer so dachten, naja, also das Alte Testament, die Schrift, die gilt weiterhin, würden wir ja auch sagen. Also und dann nehmen wir Jesus noch dazu. Also wir haben das Alte Testament, die ganzen mosaischen Gesetze plus Jesus. Das waren die sogenannten christlichen Judaisten. Wenn wir das versuchen wollen zu übertragen auf unsere Zeit, wären das vielleicht so Traditionalisten. Leute, die gesagt haben, das war aber schon immer so und das haben wir früher auch so gemacht und das muss so sein. Das war so die eine Gruppe. Und die anderen, ich nenne sie mal, das waren die gesetzesfreien Christen. Das waren in der Regel Heidenchristen, also Menschen, die vorher an die römischen, griechischen Götter geglaubt haben und die mit Mal erkannt haben, dass es nur einen lebendigen Gott gibt, nämlich Jahwe und seinen Sohn Jesus Christus. Und die dieses ganze alttestamentliche Gesetz ja gar nicht kannten und ja gar keine Veranlassung sahen, an dieses Gesetz mit Mal zu glauben, das in dem Sinne zu befolgen, nach dem Motto, wie Paulus ja auch immer gesagt hat, Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes. Und diese gesetzesfreien Christen, die bildeten die Mehrheit dort in Rom. Das ist interessant. Also in Jerusalem war es ja anders, in Israel eben, da waren die Judaisten die Mehrheit, in Rom waren die gesetzesfreien Christen die Mehrheit. Und ich versuche das immer so ein bisschen auf unsere Situation herunterzubrechen, auch wenn man das so natürlich in dem Sinne gar nicht kann. Das würde ich sagen, ist vielleicht die jüngere Generation bei uns, die sagen, das muss doch alles gar nicht so sein. Man kann das auch so machen und ich finde, man sieht das auch, ich würde das so und so sehen. Ich werde jetzt nicht auf Details eingehen, da kann man sich auch schnell die Finger verbrennen. Und so war es damals ja auch. Es gab eben, sagt, die haben Recht und die haben Recht. Und da versucht Paulus jetzt zu schlichten. Wobei man sagen muss, Paulus selbst, obwohl er ja eigentlich Pharisäer war von Hause aus, also natürlich das Alte Testament, sag mal, wortwörtlich kannte, gehörte er kraft seiner Überzeugung eher zu diesen gesetzesfreien Christen, die gesagt haben, Jesus allein genügt, das Gesetz vergesst es, sag ich mal, ein bisschen lax ausgedrückt. Das würde man nicht unbedingt denken, wenn man so diesen Text liest, aber das als Hintergrund, dass ihr das einfach wisst. Aber Paulus möchte eben versuchen, Spaltung zu vermeiden. Diese Spaltung waren ganz konkret. Es war die Gefahr, dass es zu diesen Spaltungen kam. Und deswegen schreibt Paulus einmal einen ganz grundsätzlichen Brief. Der Römerbrief ist ja ganz grundsätzlich. Das Evangelium wird ja nochmal richtig aufgeschlüsselt. Und am Ende, in Kapiteln 14 und 15, 16, da geht er im Grunde erst so auf diese konkrete Situation in Rom dann ein. Interessanterweise, interessiert euch vielleicht, wenn, als Paulus nachher die römische Gemeinde besucht hat, wir lesen davon Apostelgeschichte 28, da ist es so, dass die Gemeinde sich nicht gespalten hat. Also der Brief hat Erfolg gehabt, die Gemeinde hat sich zusammengerauft und sie sind ihren Weg zusammengegangen und das finde ich ist eine tolle Sache. Der Predigttext konkret steht in Römer 14, die Verse 10 bis 13. Das sind nur vier Verse, das ist ganz kurz. Und deswegen habe ich lese mal von Vers 1 an, Kapitel 14, damit wir den Gesamtzusammenhang auch sehen, in dem dieser Text so steht. Und zwar lese ich nach der neuen Genfer Übersetzung, also Römer 14. So, da heißt es: Nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist. Und interessanterweise, damit meint Paulus die Judaisten, ne? Also die Gesetzestreuen. Das sind die, die aus Paulus Sicht sagen, das sind eigentlich die Schwachen im Glauben. Nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an. Streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, isst nur pflanzliche Kost. Ja, da geht es natürlich um die Speisegesetze, dass man sagt, man darf nicht das Fleisch von unreinen Tieren essen. Da haben diese schwachen Leute gesagt, der essen wir lieber gar kein Fleisch. Wir wissen ja gar nicht, von welchem Tier das wirklich kommt. Also der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, isst nur pflanzliche Kost. Wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles isst. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Wenn du ihn verurteilst, ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemand machst, der im Dienst eines anderen steht. Also der Gedanke ist, wir haben alle einen Herrn, wir gehorchen alle einem Herrn, nämlich Jesus Christus. Und deswegen steht es mir gar nicht zu, den anderen zu richten. Also wenn du ihn verurteilst, ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemand machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt? Ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht, das zu beurteilen, ist einzig und allein Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen. Damit ist das Sabbatgebot im Visier. Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen. Der andere macht keinen solchen Unterschied. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Wenn jemand bestimmte Tage besonders beachtet, tut er das, um den Herrn zu ehren. Genauso ist es bei dem, der alles isst. Er tut das, um den Herrn zu ehren, denn für das, was er isst, dankt er Gott. Und auch der bestimmte Speisen meidet, tut das, um den Herrn zu ehren. Auch er isst nichts, ohne Gott dafür zu danken. Keiner von uns lebt für sich selbst. Und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Oder in der wörtlicheren Übersetzung, keiner von uns lebt für sich selbst und keiner von uns stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Oder auch das wieder wörtlicher, wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über alle auszuüben, über die Toten und über die Lebenden. Und jetzt kommt unser eigentlicher Predigttext ab Vers 10. Woher nimmst du dir da noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. So wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Amen. Soweit der Predigttext. Ja, was heißt das jetzt für euch in Lauenburg? Was heißt das für uns im Barmbek Nord? Was heißt das für euch in Osnabrück? Das ist immer die Frage, wie gehen wir miteinander um? Und ich denke, die Gemeinden sind unterschiedlich. Sie waren unterschiedlich, sie sind unterschiedlich, aber gewisse Situationen sind überall ähnlich. Die Ausgangssituation, Vers 10 heißt ja, woher nimmst du dir da noch das Recht? So fängt es an, also da noch das Recht. Das heißt, vorher wird ja die Ausgangssituation beschrieben. Jesus Christus ist für uns alle gestorben. Guck gerade mal, ja, das schöne Bild hängt da noch. Das finde ich auch sehr, sehr ansprechend. Das ist ja die Gefangennahme Jesu offensichtlich. Und wir wissen ja, wohin das geführt hat, dann zum Tod am Kreuz. Jesus Christus ist für uns alle gestorben. Wir alle waren ihm so wichtig, so wertvoll, dass er dafür sein Leben hingab. Dann ist er auferstanden, um seine Herrschaft über alle auszuüben. Und da kommt die Frage, woher nimmst du dir da das Recht? Das ist ja absurd. Gerade eben hat Jesus mich vom Tode begnadigt. Hat das Urteil, was mich eigentlich treffen sollte, er hat das auf sich genommen. Er hat sich verurteilen lassen. Und ich habe nichts Besseres zu tun, als meinen Bruder, meine Schwester zu verurteilen. Das ist ja fast wie im Gleichnis vom Schuldner, der Barmherzigkeit erfährt, aber selbst nicht gewährt. Man nennt das so das Gleichnis vom Schalksknecht, so hat man, wurde es in der Lutherbibel überschrieben. Das ist ja jemand, dem eine Unmenge von Schuld erlassen wird, dem also sein Herr alles erlässt und sagt, okay, jetzt bist du frei, die Sache ist erledigt. Und dieser Mensch verlässt die Audienz bei seinem König und da läuft ihm ein Freund, ein Kollege über den Weg, der eine geringe Schuld bei ihm hat und er hat nichts Besseres zu tun, als ihn zu würgen und zu sagen, du musst mir unbedingt deine Schuld bei mir bezahlen, wenn du das nicht tust, dann lasse ich dich ins Gefängnis werfen. Da sagt Jesus auch, ja, dieser Mensch hat doch seinen Lohn dahin. Diese Vergebung, die ich ihm gewährt habe, die muss ich zurücknehmen. So wie wir im Vater unser beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist ein innerer Zusammenhang. Ich kann mich nicht von meiner Schuld befreien lassen und den anderen dann selbst beschuldigen. Das steht mir nicht zu. Ich habe kein Recht, meinen Bruder zu verurteilen. Naja, sagst du jetzt vielleicht verurteilen, das ist schon ein hartes Wort und das will ja eigentlich auch keiner. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir uns doch da nichts vormachen. Verurteilung im Sinne eines Gerichtsprozesses, einer öffentlichen Versammlung, werden tatsächlich eher selten vorkommen. Wobei auch manche Gemeindeabende können durchaus solche Züge aufweisen. Ich habe schon, war in mehreren Gemeinden schon, kenne dort einiges. Ihr habt auch eure Geschichte hier in Lauenburg und ich war ja nicht dabei, aber ich weiß, manchmal, wo man manchmal das Gefühl hat, Mensch, das geht jetzt aber fast schon ins Inquisitorische, dass hier wirklich so Vorwürfe gemacht werden, da. Klar, es geht auch um die richtige Linie, das verstehe ich und das versteht Paulus auch, aber wir müssen aufpassen. Wir haben kein Recht, den anderen zu verurteilen. Und eine Verurteilung kann ja aber auch schon viel früher beginnen. Das ist ja nicht immer das die öffentliche Verurteilung, sondern das geht auch viel subtiler. Ihr kennt ja sicher den Satz, wenn Blicke töten könnten, da fängt es ja schon an. Die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir sie anschauen, wie wir ihnen aus dem Weg gehen. Auch das kann man schon eine Form der Vorverurteilung nennen. Und bis jetzt habe ich noch gar nicht über unsere Gedanken gesprochen. Wie denke ich eigentlich über meinen Bruder, über meine Schwester? Sind das Gedanken der Liebe und der Annahme oder richte ich in meinem Herzen? Woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder zu verachten? Eben waren wir beim Verurteilen, jetzt sind wir beim Verachten. Verurteilen, das ist ja eine Situation rechtlich zu beurteilen, zu sagen, so ist das Gesetz und dagegen hast du verstoßen und deswegen verurteile ich dich. Das ist die eine Seite. Das machen wir manchmal. Man kann die Bibel ja auch als Gesetz sehen, was sie in dem Sinne ja nicht ist. Wir können aber auch Menschen verachten. Verachtung ist nochmal was anderes. Verachtung ist ein schlimmes Wort. Wenn ich jemanden verachte, dann lehne ich ihn als Menschen ab. Ich nehme ihm seine Würde. Ich sage ihm, du bist nichts wert. Ist Jesus so Menschen begegnet? Hat er je einen Menschen verachtet? Abgesehen vielleicht von den Pharisäern und Schriftgelehrten, aber das ist eine ganz andere, spezielle Geschichte. Nein, Jesus ist auf die Leute zugegangen, auch auf die Verachteten seiner Zeit, auf die Zolleinnehmer, auf die Prostituierten. Nicht ohne Grund wurde er Freund der Zöllner und Sünder genannt, und das war kein Ehrentitel. Jesus gab diesen Menschen die Würde zurück, er nahm sich Zeit für sie. Und wir? Wie gehen wir mit den Verachteten unserer Zeit um? Mit Menschen, die am Rande stehen, am Rande unserer Gesellschaft, aber vielleicht auch am Rande unserer Gemeinde. Hoffentlich nicht so, dass wir das tun, was alle tun, nämlich sie verachten. Und wie gesagt, die Verachtung beginnt nicht erst mit eindeutigen Worten und Gesten, sondern auch hier haben wir Menschen uns ein feines Geflecht von Möglichkeiten ersonnen, um dem anderen unsere Missachtung spüren zu lassen. Das finden wir schon unsere Wege. So ganz direkt wollen wir es nicht sagen, aber der andere versteht das schon. Und das ist dann leider auch manchmal Sinn der Sache. Noch ein Gedanke zu diesem Thema. Als Jesus am Kreuz hing, verurteilt von der Obrigkeit und dem Volk, da war er der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Das steht schon in Jesaja 53, im Alten Testament. Das ist die Prophezeiung auf Jesus hin gewesen. Jesus war der Allerverachtetste dort am Kreuz. Dort am Kreuz hat Jesus diese Verachtung auch für uns, allemal, ein für allemal, für die ganze Welt, hat Jesus die Verachtung auf sich genommen. Das heißt, auch wenn ich von anderen verächtlich gemacht werde, das gibt es ja auch, eben war so die Täterseite, wir verachten andere, aber es gibt ja auch die Opferseite. Da, wo ich Verachtung spüre, wo Leute mir verächtlich begegnen, da, wo ich wie Dreck behandelt werde, da darf ich zu Jesus gehen und darf es ihm ans Kreuz hinlegen. Er möchte, und er hat es ja auch schon getan, diese Verachtung für mich tragen. Er nimmt das mit und sagt, ich trage das für dich. Das gilt nicht für dich. Du bist in meinen Augen wertgeachtet. Ich habe dich lieb. Aber das heißt natürlich auf der anderen Seite auch, dass ich natürlich nicht meinen Bruder mit Verachtung strafen darf. Mit welchem Recht wollte ich das tun? Gleich danach sagt Paulus dann weiter, wir werden alle einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Vielleicht erinnert ihr euch, vor einem halben Jahr habe ich darüber gepredigt, über den Richterstuhl Gottes, das war da ein Predigtext, und habe dann auch gesagt, ich wiederhole hier nochmal einige Dinge, dass es ja nicht nur ein Endgericht gibt. Es gibt nicht nur das jüngste Gericht, wie man manchmal so denkt, sondern es gibt verschiedene Gerichte am Ende der Zeiten. Einmal gibt es das Gericht für die Gläubigen, also für die Leute in der Gemeinde, zu denen Paulus hier spricht, ich sage mal auch, was für uns gilt. Das nennt man manchmal so Preisgericht. Wie gesagt, ich finde das Wort auch nicht so toll. Preisgericht, der Name ist irgendwie, das soll heißen, jemand, wir bekommen alle unseren Preis. Das heißt, wenn wir an Jesus glauben, ihm unser Leben gegeben haben, dann ist uns ja die Seligkeit sicher, dann müssen wir zwar vor dem Richterstuhl Christi stehen, aber es geht da ja nicht Verderben oder Leben, sondern es geht darum, wir sind gerettet, es geht darum, wo werde ich jetzt meinen Platz einnehmen im Reich Gottes. Und darüber spricht Paulus an mehreren Stellen, aber unter anderem auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Ich lese da mal die Verse. Denn im Feuer des Gerichts, also so ganz, ganz harmlos scheint das auch nicht zu sein. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Also das sind auch schon Worte, die nicht so ganz angenehm sind, aber das Wichtige ist ja, also wer Jesus Christus als seinen Herrn angenommen hat, der wird gerettet werden. Er wird nicht in das ewige Gericht hineinkommen, aber es kann eben so sein, dass er gerade ebenso gerettet wird. Das ist ja nicht das, was wir wollen, wobei es ja auch ein bisschen beruhigt, dass man nicht Gefahr läuft, da auf der ganz anderen Ecke zu landen. Ja, dieses erste Gericht, das Preisgericht, wird ja dann sein, wenn Jesus wiederkommt auf die Erde, die sogenannte erste Auferstehung, das man auch Entrückung nennt. Das heißt ja, diejenigen, die dann an ihn glauben, die werden dann zu ihm in die Wolken emporgehoben werden, so sagt es die Bibel. Das ist für uns vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber so sagt es die Bibel. Und gleichzeitig werden dann ja alle, die im Herrn gestorben sind, auferstehen und die Menschen werden dann gerichtet werden. Das, was ich eben gelesen habe. Dann wird hier auf der Erde die große Trübsalzeit beginnen, wobei der zeitliche Ablauf ist nicht immer so, das sehen manche auch ein bisschen anders, aber vom Prinzip her wird hier die große Trübsalzeit sein. Es wird zu dieser schlimmen Schlacht von Harmagedon kommen. Ein großer Teil der Menschen wird vernichtet werden. Aber dann, am Ende dieser Trübsalzeit, gibt es nochmal ein Gericht. Und das ist das Völkergericht, über das ich letztes Mal gepredigt hatte, Matthäus 25, über das Jesus dann spricht. So, dann lese ich auch mal einige Verse. Wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Also auch da diese klare Trennung der Völker, die dann eben der Menschen, die auf der Erde leben. Dann wird das sogenannte tausendjährige Reich kommen. Also wenn man das so glaubt, es steht so in der Bibel drin, ich glaube daran, es gibt ja auch manche moderne Theologen, sagen wir mal, das ist so ein bisschen das Thema, was wir vorhin vielleicht hatten, die sagen, na ja, das ist alles sinnbildlich gemeint. Wer weiß es? Ich nehme es erstmal so, wie es in der Bibel steht. Da ist also die Rede vom tausendjährigen Reich, wo dann praktisch nochmal der Teufel nochmal losgelassen wird, der vorher gebunden war. Und ganz am Ende dieses tausendjährigen Reiches wird dann das jüngste Gericht, das letzte Gericht kommen, wo auch dann Himmel und Erde vergehen werden. Das ist das Gericht vor dem großen Thron, Offenbarung 20. Nun sah ich einen großen weißen Thron und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis hin zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragung wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Also, das sind jetzt drei verschiedene Gerichte, von die am Ende der Zeiten einmal sein werden. Es bestätigt letztlich das, was Paulus nochmal gesagt hat. Wir werden alle einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. So oder so, an welcher Stelle auch immer. Man fragt sich jetzt ja, wieso erwähnt Paulus das jetzt? Was hat das jetzt irgendwie mit dem zu tun, was wir eben gehört hatten? Ja, ich glaube, es geht darum, dass Paulus sagt, wir müssen uns mal selber für unser Leben rechtfertigen. Wir haben es gehört, jeder nach den Taten, die er getan hatte, was, wie er über andere gedacht hat, wie er gehandelt hat, wie seine Herzenseinstellung war. Das müssen wir vor Gott, damit werden wir konfrontiert. Und damit will Paulus sagen, und dann beschäftige dich doch nicht mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, was die vielleicht für Macken haben, was die vielleicht falsch gemacht haben. Du hast selber schon genug damit zu tun, dass du in diesem Gericht bestehen kannst. Und auch Jesus selbst greift das hier auf. In der Bergpredigt, Matthäus 7, sagt Jesus, verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so, wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Also auch Jesus selbst sagt das, und wir müssen aufpassen, wenn wir hart gegen andere sind, vielleicht dürfen wir das, aber dann müssen wir diese Härte auch gegen uns selbst gelten lassen. Und Paulus greift diesen Gedanken des Gerichts nochmal auf und sagt dann, vor mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird sich zu Gott bekennen. Damit will er sagen, also irgendwann ist die Zeit, da muss es ohnehin gehen, da muss jeder sich vor Gott demütigen, sich hinknien, muss ihn als Herrn bekennen. Und wir haben das Vorrecht, dass wir das jetzt schon freiwillig und gerne tun dürfen. Für uns, für mich, ist es ja kein Zwang, dass ich meine Knie beugen muss und Jesus die Ehre geben kann. Nein, ich freue mich ja, dass ich das tun kann. Welch ein Vorrecht ist es, schon jetzt mit dem lebendigen Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde, leben zu können. Aber wer das in seinem irdischen Leben ablehnt, wer Gott nicht Herr über sein Leben sein lässt, der wird es dann eines Tages wohl oder übel tun müssen. So fährt Paulus fort. So wird also jeder von uns selbst über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. So ist das. Wenn du vor Gott stehst, dann wird er dich nicht über das Leben deines Bruders oder deiner Schwester befragen. Nein, da musst du für dich selbst, für dein eigenes Leben Rechenschaft ablegen. Und ich glaube, damit haben wir genug zu tun. Paulus fährt weiter fort. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen? Hören wir damit auf? Das heißt ja, anscheinend waren in der Römergemeinde Verurteilung und Verachtung durchaus auf der Tagesordnung. Es würde ja nicht sagen, hören wir damit auf. Also werden sie es schon gemacht haben. Das können wir jetzt empörend oder schlimm finden. Aber es zeigt ja auch, dass wir mit unserem Fehlverhalten nicht alleine stehen. Das ist uns ja auch nicht alles fremd. Das hat es leider schon immer gegeben und ich fürchte, das wird uns auch in der Zukunft verfolgen. Aber deshalb legt Gott uns das ja heute aufs Herz. Und auch ein Paulus scheint davon nicht ganz frei gewesen zu sein. Spricht er hier doch davon, dass wir aufhören sollen, andere zu verurteilen. Also nicht ihr, sondern wir. Er bezieht sich mit ein. Und wenn man manche Paulusbriefe liest, dann hat er auch manchmal eine ganz schöne Härte. Also ich denke, das, was Paulus sagt, das stimmt. Gilt natürlich auch für ihn selbst. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten. Paulus wiederholt nochmal seine vorherige Aussage und betont sie damit ja noch einmal. Achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Und das ist jetzt nochmal ein neuer Aspekt, der da reinkommt. Bisher ging es darum, verurteilt nicht, verachtet nicht, lasst den anderen so stehen. Und jetzt sagt er, aber passt im Grunde auch auf, dass ihr den anderen nichts in den Weg stellt, kein Hindernis in den Weg stellt. Man kann fragen, von welchem Weg spricht Paulus da? Ja, das ist im Grunde der Weg des Heils, der Weg, unser irdisches Leben, was ja einmal in der Ewigkeit enden soll. Und diesen Weg, diesen Lauf könnte man auch als Hindernisrennen bezeichnen. Es ist so, wir gehen ja nicht schnurstracks in den Himmel entgegen, sondern da ist ein Hindernis und da müssen wir Umwege machen, da müssen wir drüber springen. Das ist so im Leben eines jeden von uns. Das dient ja auch dazu, dass wir selber mit so Problemen fertig werden, dass wir eben, dass Gott uns auch prüfen will, wie kommen wir mit gewissen Dingen klar. Bloß was wir nicht tun sollen, wir sollen nicht dem anderen noch Hindernisse in den Weg schmeißen. Es ist schon schwer genug, da muss man dem anderen nicht das Leben noch schwer machen. Und wenn ich bei diesem Bild des Laufes bin, dann denke ich, das ist mehr so eine Art Staffellauf. Also nicht so, dass wir alle antreten und dann guck mal, wer ist der Erste von uns. Und dann könnte man ja fast sagen, naja, dann behindere ich den anderen vielleicht mal. Nein, sondern man muss sich als Staffellauf vorstellen. Der eine läuft und beendet seinen Weg und gibt das Staffelholz dann weiter an andere. Und da würde keiner von uns, würde seiner eigenen Staffel irgendwelche Hindernisse in den Weg schmeißen. Und so ist das sinnbildlich hier auch gemeint. Vermeidet alles, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Das kann ja wirklich passieren. Also man kann ja auch zu Fall kommen in seinem Leben. Man kann scheitern an Herausforderungen. Man kann verzweifeln an der Gemeinde, an den Geschwistern, kann sagen, was die mir da angetan hat, das hätte ich nie erwartet. Das ist ernst zu nehmen. Ne? Das sind gerade von seinen Geschwistern erwartet man natürlich Liebe und Annahme und wir müssen da aufpassen, dass wir nicht schnell vorschnell sind mit Verurteilung, mit Verachtung. Insgesamt in diesem ganzen Text drückt Paulus die Dimensionen wieder zurecht. Nicht die kleinen Ärgernisse, die unterschiedlichen Sichtweisen sind wichtig, sondern das Ziel ist wichtig. Und das Ziel ist, dass wir alle zusammen das Wort Jesu vernehmen können. Kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen, damit wir diesen Weg gehen können. Und wir sollen uns gegenseitig stützen, ermutigen, dass wir das Ziel erreichen. Jesus freut sich schon auf die ewige Gemeinschaft mit uns in seinem Reich. Wir sollten alles daran setzen, dorthin zu kommen. Und zwar nicht als Einzelkämpfer, als Einzelläufer, sondern zusammen mit der ganzen Mannschaft. Amen.